Ja, eine ganz spezielle TechView-Podcast-Folge, denn ich habe das allererste Mal eine Premiere, einen Gast bei mir, nämlich den Anatoli. Hi Anatoli.
Hi.
Und wir haben auch ein ganz, ganz spezielles Thema vorbereitet, beziehungsweise eher der Anatoli mehr als ich, weil er hat sich vor kurzem einen WeTab besorgt und vor kurzem, ich habe es ja auch bereits hier berichtet in der TechView-Podcast, Folge 124, glaube ich, gab es ja eine neue Version von KDE Plasma Active One. Und Anatoli hat das Ganze ausprobiert auf seinem neuen WeTab. Und ja, ich fange am besten damit an, dass ich dir ein paar Fragen dazu stelle. Zum allerersten Mal, wie kriegt man eigentlich das WeTab dazu, dass es ein anderes Betriebssystem bootet als das standardmäßig installierte WeTab OS?
Ja, also das geht sogar mit dem Original-BIOS. Voraussetzung ist natürlich, dass man ein neueres BIOS installiert hat.
Aha. Das heißt, man muss dann nicht irgendwie was routen oder sowas, wie man es vielleicht von einem Android-Smartphone kennt oder so?
Muss man gar nicht. Das wird schon vom BIOS her unterstützt. Und das Einzige, was man machen muss, ist im Grunde entweder man hat einen USB-Stick, wo man jetzt zum Beispiel Ubuntu draufpackt. Aha. Und dann das Ganze mit Unit Bootin, dann muss man den noch signieren, beziehungsweise nicht signieren, sondern sogenannte Magic Bytes auf den USB-Stick schreiben, damit der vom WeTab erkannt wird. So, oder man hat ein fertiges Image und schreibt es einfach mit DD drauf. Dann ist alles schon fertig.
Achso, da muss man also quasi in den Master Boot Record des USB-Sticks noch so ein paar Sachen verändern, damit das Ganze dann ganz normal von USB einfach booten kann. Das sieht dann also genauso aus. Du kannst ja dann auf dem WeTab im Grunde genommen alle Betriebssysteme booten, wie auf normalem Notebook oder Netbook auch, oder?
Ja.
Genial.
Das geht dann ganz ohne Probleme.
Das ist richtig gut. Und so hat man dann auch, hast es dann auch geschafft, dass du das Plasma Active One oder dieses Image, was da bereitgestellt wird, eben booten kannst. Das, wie schnell fährt das hoch? Wie kann man sich das vorstellen? Also ist das relativ, also ist natürlich USB-Stick abhängig, aber wie sieht das hier mit der Schnittstelle aus, die da in dem WeTab verbaut ist? Also lädt das
ja,
relativ schnell?
Also ich sag mal so, es ist ein bisschen langsamer als zum Beispiel auf meinem Netbook. Also Ich habe den gleichen USB-Stick benutzt und irgendwie werden da jetzt andere Betriebssysteme wie Ubuntu oder was weiß ich, Debian, die werden ein bisschen schneller gebootet als das Active One.
Ja, da muss man, glaube ich, auch sagen, das Active One, hast du gesagt, das ist ein basiert irgendwie auf der SUSE, OpenSUSE irgendwas, Boot-Technik. Der ist wahrscheinlich dann auch in dem OpenSUSE Build Service gebaut worden. Das ist ja so eine Art Cloud-Dienst, der einem ermöglicht, seine eigene Linux-Distribution einfach mit zwei, drei Klicks zusammenzubauen, auf Basis halt eben von OpenSUSE. Und ich glaube, da haben, weil ja auch sehr, sehr viele Entwickler, die ja an KDE und an Plasma arbeiten, ja auch bei dem SUSE-Projekt angestellt sind, haben natürlich dann wahrscheinlich dann auch diesen Cloud-Dienst genutzt, um ihre Builds dann herzustellen. Ich kann mir vorstellen, dass sie das sogar auch automatisch dann bauen können und dann vielleicht auch regelmäßig neue Updates rausbringen können. Ja, was ist denn so dein erster Eindruck von dem ganzen Plasma Active One? Das ist ja eine relativ junge Oberfläche. Hat bestimmt ein paar Macken, oder?
Ja, also ganz perfekt läuft es noch nicht, aber man kann es auf jeden Fall benutzen. Es ist also definitiv benutzbar und was so ein bisschen, ich sag mal, sich so ein bisschen abhebt von den anderen Tablet-Oberflächen, die es so gibt, sind diese Aktivitäten, die es gibt. Also rechts kann man dann so kleine Kästchen rausschieben. Ja. Da kann man dann durchscrollen und das sind dann die Aktivitäten, also quasi dein personalisierter Desktop.
Ja, ja, das System kenne ich ja schon von KDE auf dem Desktop eigentlich. Aber da ist es ja doch, es war überraschend für mich, von einigen Leuten zu hören, die KDE 4 schon lange benutzen, aber noch nichts davon wussten. Weil da ist ja eher so eine Art verstecktes Feature. Aber hier in der Tablet-Version wird das also dann auch richtig benutzbar gemacht, indem man halt so Vorschaubilder angezeigt bekommt, ja? Habe ich das richtig verstanden? Ja.
Genau.
Also da kann man dann auch seine eigenen Plus-Modes, also seine eigenen Widgets oder sowas einfach auf den Desktop legen und dann einfach einen Arbeitsdesktop sich anlegen zum Beispiel oder einen ganz normalen Home-Desktop und dann kann man immer hin und her switchen.
Ja, das ist interessant. Ganz genau, also man kann einfach die ganzen Sachen personalisieren, sagen wir zum Beispiel eine Oberfläche für die Arbeit oder man fliegt irgendwo hin und legt da sich zum Beispiel sein Urlaubsdesktop quasi an oder seine Urlaubsactivity und hat da zum Beispiel seine Flugtickets und irgendwelche Reisepläne.
Ah, das ist natürlich auch interessant, hast recht. Ja, das macht da natürlich Sinn, dass das gemacht wird. Gerade glaube ich beim Tablet macht das relativ Sinn, weil man das ja dann relativ einfach dann auch benutzen kann für das Umswitchen dieser Aktivitäten. Das wird also sehr einfach verstanden, glaube ich. Also wenn man es von rechts reinschiebt und dann kann man einfach.
Ja, also das ist sehr einfach.
Ja, weil so am Desktop ist das ja teilweise so etwas schwieriger umzusetzen, glaube ich. Nun ja, also Aktivitäten, ein richtiges geniales Feature, was halt jetzt richtig Verwendung findet auf dem Tablet. Und dann gibt es ja auch, es gibt ja sicherlich auch diese Compositing-Effekte, das heißt, es gibt da sicher auch Vorschaubilder für offene Fenster und so, dass man Multitasking also auch richtig machen kann auf einem Tablet. Und wie sieht denn das aus? Wie haben Sie da das Multitasking gelöst bei Plasma ActiveOne?
Also erstmal zu den Effekten. Großartige Effekte gibt es hier zum Beispiel nicht. Das Einzige, was es hier gibt, sind halt diese Wisch-Effekte, also dass sich da Fenster hin und her bewegen, ne? Von oben nach
Ach so.
unten, rechts unten. Ja,
Ah.
und man kann von oben, und zwar ist das die Taskleiste, die oben ist, die kann man nach unten wischen mit so einem leichten Wisch und da hat man dann seine, ja, sozusagen seine offenen Fenster. Die
Ah.
werden dann dort angezeigt mit einem kleinen X an der Seite, wo man die auch direkt schließen kann. Das heißt, wenn ich die Taskleiste nach unten wische, kommen da fünf Fenster. Wenn ich jetzt fünf Programme offen hätte, könnte ich jetzt auf eins klicken und zack, es würde in den Vordergrund kommen.
Aha, interessant. Das heißt, da ist dann halt auch so eine Vorschaufunktion für die kleinen Fensterchen und da kann man halt zwischen den Fenstern umschalten. Ja, das ist natürlich auch elegant gelöst. Ich gehe dann davon aus, dass so in einer Reihe angeordnet. Das heißt, man kann dann so durch.
Genau, wenn da keine Fenster mehr reinpassen, dann kann man halt nach rechts oder nach links scrollen,
Ach so, so haben die es
um die
gelöst.
weiteren Fenster zu sehen.
Interessant, ja. So hat man dann halt immer auch einen Blick auf die Arbeitsfläche oder das zuletzt geöffnete Programm oder wird das dann minimiert, wenn man das von oben irgendwie runterswipet?
Nee, das ist einfach so eine Leiste, die, ich sag mal, grob gesehen, 2 Daumenbreiten. Ja, langes, wenn man es von oben betrachtet. Und da sind halt die Fenster angeordnet. Es passen ungefähr 1, 2, 3, 4, ja, so 6 Fenster rein, wo man ohne zu scrollen, also sieht man 6 Fenster, ja, die man dann einfach anklicken kann.
Also das ist sowas wie eine ganz normale Taskleiste, die man einfach von oben
Ja,
aus runterziehen muss. Ach so.
ganz genau.
Okay. Und wie sieht das dann da aus mit, weil ja KDE auch berühmt dafür ist, dass sie halt eben irgendwie die ganzen Dienste im Hintergrund laufen lassen, wie Akonadi für E-Mail-Einrichtungen und also so alles Könner für E-Mail und Kontakte und so weiter und Kalender und so weiter. Hast du da schon mal was ausprobiert? Klappt das oder wie sieht das da aus?
Ja, ich habe jetzt hauptsächlich nur den Webbrowser ausprobiert und die, ja, ich denke mal, das sind eigens entwickelte Programme jetzt für die Touch-Oberfläche. Und zwar gibt es hier Contact Touch Mail,
Genau.
Contact Touch Note und so weiter. Aber diese, ich sag mal, eigens entwickelten Programme, die sind also noch so sehr roh, sag ich mal. Also es gibt zwar die einzelnen Buttons und so, aber das sieht alles so nach Prototyp aus.
Ach so, ja, weil Contact kennt man ja, gibt es ja für, vielleicht kennst du es nicht, aber gibt halt für die KDE Desktop-Oberfläche gibt es halt auch ein Programm, das sich Contact nennt und das basiert halt auch neuerdings auf so einem Framework, was so einem erlaubt, zum Beispiel Google-Anbindung direkt reinzukriegen, dann kriegst du direkt deine Kontakte. Also das Gleiche, was man vom Android-Telefon irgendwie kennt, dass du Kontakte direkt synchronisiert bekommst, Kalendereinträge und sowas, das übernimmt alles so ein Framework und das ist dann sicherlich dann, wie ich ja gehört habe, jetzt gibt es ja eine extra Contact-Touch-Version im Grunde genommen, da haben sie sicherlich auch dieses Framework da benutzt, um halt sowas dann zu synchronisieren. Würde dann also theoretisch, hast du das schon mal ausprobiert, ob du irgendwas synchronisieren kannst zwischen deinem Computer und dem WeTap so an Kontakten ist da irgendwas
Nee, das habe ich noch
mit
nicht
dabei?
ausprobiert gehabt.
Achso. Und ansonsten gibt es da auch, was mich interessieren würde, weil ich das recht selten gesehen habe auf Tablet-PCs, ist so eine Suche nach Dateien. Gibt es da so irgendwie eine Möglichkeit, dass man auch einen ganz normalen Dateimanager aufmachen kann und vielleicht nach Dateien suchen kann?
Also es gibt den Dolphin, der drauf ist, und der sieht eigentlich, also der ist unverändert, der sieht ganz normal aus. wie man ihn halt auf dem Desktop kennt.
Ach so, dann hat er auch diesen Suchenknopf, wo man einfach nach Dateien und so
Ja,
weitersuchen
es ist
kann,
also eins zu
Dokumenten.
eins einfach Dolphin,
Okay.
Dolphin Dateimanager auf dem Gerät.
Ja, und du hast ja jetzt Contact Touch mal erwähnt. Was gibt's da und den Browser? Gibt es da noch irgendwelche spezielle weitere Anwendungen, die du da entdeckt hast, die da oder die zumindest auf dieser Build mit dabei sind?
Ja, also das sind jetzt kein, also es gibt einmal so einen Image Viewer, der ist halt auch relativ einfach gehalten. Da kann man halt durch seine ja, Bilder durchscrollen, also mit Wischeffekten,
Ja.
Wischgesten nach rechts oder links. Was aber irgendwie, also da unten werden so kleine Vorschaubildchen von den verfügbaren Bildern gemacht, was allerdings total komisch aussah. Das heißt, es läuft irgendwie da noch nicht ganz perfekt mit dem Image-Programm. Mit dem, also
Also
Bildviewer.
so ein Bildviewer.
Ja, ich kann
Und
ja mal
wo?
kurz ein paar Programme nennen, die es hier gibt. Also es sind nicht viele, es sind hier so ein paar Spiele wie Car Patience oder Car Reversi. Dann gibt es Konsole, Wireshark ist drauf.
Oh, interessant.
Newsreader,
Ja.
Okular, Marble, also hier diese
Ja, 3D-Landschaft, die
genau
3D-Karten.
3D-Landschaft.
Ja, sowas.
Ja, dann halt den Image Viewer. Contact Touch, also Contact Touch Kalender ist das, dann Contact Touch Mail, Contact Touch Notes, noch irgendwas, was ich gar nicht kenne, weil es ist abgeschnitten. Fällt mir gerade auf, ich habe das ReTab nämlich hier gerade vor mir liegen, dass längere Dateinamen abgeschnitten werden, deswegen so ein Punkt, Punkt, Punkt. Das heißt, man weiß gar nicht, was das genau ist.
Und die werden auch nicht irgendwie angezeigt, wenn du länger gedrückt hältst oder irgendwie sowas.
Nee.
Oh, ja, das ist. Ich kenne es ja vom Desktop auch, dass die abgeschnitten werden. Und eigentlich war ich es auch immer gewohnt, wenn du dann, ja, bei KDE hast du ja diesen Einklick, der im Grunde genommen schon eine Aktion aufruft, aber wenn du so eine Datei markierst, dass er normalerweise dann den ganzen Namen anzeigt, das macht es aber auch nicht bei der Desktop-Version. Das heißt, da haben sie sich wahrscheinlich auch nichts bei überlegt bei der Tablet-Version.
Ja.
Ja gut, die Spiele, die kennt man auch von KDE, sind glaube ich die KDE Games ganz normal drin. Den Rest kennt man auch. Aber so jetzt so ein Videoabspielprogramm oder so Mediaprogramm, haben sie da auch was mitgeliefert? Also ich habe jetzt gehört,
Ja, es
von
gibt.
Bangarang soll dabei sein oder so. Ist das da?
Ich hatte ein Videoprogramm gestartet mal gehabt, aber ich sehe es gerade hier nicht. Aber es war auch nichts Angepasstes jetzt.
Ach so. Also die ganz normalen Desktop-Varianten.
Ganz normale Desktop-Variante, ja.
Und in Sachen Musikplayer, weil ich habe da gehört, dass es Bangarang geben soll als Musikplayer mit einer speziell angepassten Version. Stimmt das? Hast du da was gesehen oder von oder nicht von?
Also, einen Musikplayer sehe ich hier nicht. Ich habe auch keinen gefunden gehabt.
Aha, okay. Ja,
Also, da
vielleicht ist
kann
das
ich
halt
jetzt
noch
nichts
in
zu
Entwicklung.
sagen.
Vielleicht ist das halt noch in
Möglich.
Entwicklung noch gar nicht drauf. Ansonsten, ja, wie erreicht man eigentlich diese ganzen offenen Programme? Muss man da über den Dateimanager gehen oder gibt es da auch ein spezielles Menü, wo man dann die ja, installierten Programme sehen kann? Und wie sieht das überhaupt aus? Ist das in Kategorien unterteilt und so weiter?
Ja, ich habe ja von dieser Taskleiste gesprochen, die obere, die man einfach nach unten ziehen kann.
Ja.
Wenn man nämlich jetzt die Taskleiste nimmt und weiter nach unten zieht, sagen wir mal so bis fast bis ganz zum Ende, dann
Ja.
sieht man ein weiteres Menü, wo deine ganzen Programme sind, die du starten kannst.
Aha.
Also hier Browser, Dolphin, was auch immer. Die
Also
sind aber jetzt nicht irgendwie.
du ziehst im Grunde genommen die Taskleiste dann quasi an den unteren Bildschirmrand, um dann
Genau,
weitere
von oben
Programme
nach
zu ziehen.
unten einfach komplett
Ah,
runter.
okay. Ja, das ist natürlich auch interessant gemacht, um
Ja,
die Programme da
da
zu
sind dann einfach
verstecken.
Icons mit dem dazugehörigen Namen einfach in der Reihe aufgereiht, so wie
Aber
man es vom iPhone jetzt kennt oder vom iPad, so in die Richtung.
Ich kenne ja von KDE, von der Netbook Edition gibt es ja, oder da gab es ja auch die Möglichkeit, da konntest du durch verschiedene Kategorien klicken. Haben sie das da auch oder ist
Es
das
gibt.
wirklich nur ein Menü?
Es ist ein Menü, oben gibt es so ein kleines Suchfeld, wo man
Ach
suchen
so.
kann. Gut, das ist jetzt alles hier total übersichtlich. Da bräuchte man jetzt das Suchfeld zum Beispiel nicht. Was man wahrscheinlich auch später machen kann, weil ich kann auch nach rechts und nach links so ein bisschen
Ja.
ja, scrollen. Passiert natürlich nicht viel, also das Menü geht wieder zurück, weil es halt keine weiteren Icons gibt.
Ach so, du gehst
Aber
dann also
ansonsten
davon
wäre
aus.
es, denke ich mal, möglich, wie halt beim iPad, dass man so rechts und links dann scrollen kann.
Ach so, also wenn du dann mehr Programme installiert hast, dann werden ja
Richtig.
sicherlich einige Leute dann, die das ausprobieren wollen, dann selber sicher auch ein paar mehr Programme installieren. Weil es geht ja, wie gesagt, gehen ja im Grunde genommen alle Programme, die man auf dem normalen PC hat, laufen ja theoretisch auch auf dem ja, WeTab. Und wie sieht das dann mit dem Programm? Du hast ja gesagt, die sind teilweise optimiert für die Touch-Oberfläche. Das heißt, die haben dann wahrscheinlich auch größere Knöpfe und Gestensteuerung hast du erwähnt. Ist da noch irgendwie was Besonderes? Menüs zum Beispiel? Wie handhaben die Menüs, die man ja normalerweise kennt aus so einem Programm, so eine Menüleiste? Das gibt es ja wahrscheinlich da nicht, oder?
Menüleiste, also du meinst jetzt die ganz obere, die oberste Fensterleiste.
Ja, genau.
Die ist einfach nicht da.
Ach so.
Die
Und
gibt es
das
einfach
heißt,
nicht.
und die ganzen, ja, Optionen, wie zum Beispiel im Browser, kann ich mir vorstellen, so ein Bookmark ablegen, ist da einfach so ein Knopf oder gibt es da so ein Untermenü oder da muss ja irgendwie eine, oder in Dolphin ist da, wird da das Menü gar nicht angezeigt, hat man da nur diesen Menüknopf rechts und muss man dann durch die ja relativ kleinen Menüs sich durchhangeln, wenn es darum geht. Oder
Ja, also man hat ja beim Dolphin jetzt zum Beispiel an der Seite hat man ja halt seine ganzen Festplatten hier oder Papierkorb, kennt man ja. So in der Mitte seine Ordner
ja.
beziehungsweise Dokumente. So ja, oben hat man halt, kann man hier splitten, andere Ansicht machen, eine Datei suchen und ganz oben rechts haben die halt quasi den Rechtsklick eingebaut, beziehungsweise da ist so ein kleiner Schraubenschlüssel und da kann man dann hier Select All oder Neuladen, Panels konfigurieren. Aber das ist halt alles so nicht wirklich fürs Tablet optimiert oder sowas. Wie gesagt, das ist einfach von der Desktop-Version mehr oder weniger 1:1 übernommen worden. Beim Browser hingegen,
Ja.
der ist, so wie es mir scheint, eine Eigenentwicklung. Aber der ist sehr, sehr, also sehr, sehr simpel gehalten. Das Einzige, was man da machen kann, ist ja, seine Adresse eingeben, vor und zurück und stopp, beziehungsweise aktualisieren. Mehr kann man damit nicht machen, was ich auch ein bisschen schade fand.
Also du kannst keine Bookmarks ablegen im
Nee,
Browser.
nichts. Also das Simpelste, was es gibt für den Browser. Also
Das kann ich ja gar nicht.
das
Das kann ich
Minimum
ja
an
fast gar
Funktionen.
nicht. Kann ich ja fast gar nicht glauben. Wenn ich mir hier so die Screenshots ansehe, da ist ja zumindest in dem offenen Browser ist da so ein Herzchen oben in der Taskleiste drin oder in der
Ja, das ist aber
Statusleiste.
nicht vom Browser, sondern das ist generell einfach in der
Ach
Taskleiste und da
so.
kann man einfach das aktuelle, ja, das aktuell offene Programm quasi bewerten. Da kommt da so ein kleines Fensterchen runter, was ich aber auch finde, auch ein bisschen klein ist, weil die Schrift passt da auch nicht ganz rein. Und dann kann man draufklicken und sagen, ja, ich mag es, gebe ich mal 5 Sterne. Ist, denke ich mal, für die Entwicklung
Ja,
gedacht. Ich weiß es
wahrscheinlich
nicht.
noch gar nicht richtig fertig gemacht.
Und ganz rechts in der Taskleiste oben ist so ein, ja, man weiß gar nicht, was das ist, das ist so ein gepunkteter, so ein Punkt mit Punkten drumherum. Das ist quasi ein Knopf, um auf den Desktop wieder zu gelangen. Also das
Ach
minimiert
so,
alle offenen
ja.
Programme und
Das
man ist wieder auf seinem Desktop,
erinnert
auf der
mich so
Aktivität quasi.
an das, mir fällt nur der englische Begriff ein, Cashew heißt es ja bei KDE, diese Schuppe, glaube ich, im Grunde genommen. Die gibt es ja bei KDE auch. Das erinnert mich so ein bisschen dran, wenn ich das jetzt so höre. Aber das macht ja auch so dann, dass du dann auf den Desktop kommst, also minimiert dann alle Programme. Und ja, wo wir jetzt wieder beim Desktop sind, bei dem Desktop kann man ja im Grunde genommen, glaube ich, neben dem Wallpaper, was man einstellen kann, hat man ja auch die Möglichkeit, so Widgets und Plasmoids abzulegen. Was gibt's denn da sinnvolle Plasmoids und Widgets? Hast du da welche gefunden oder ist das alles noch eher so Baustelle?
Ja, ich habe ein paar auf meinen Desktop geklatscht. Also sind schon sinnvollere dabei, wie hier Notizzettel oder Wetteranzeige oder man kann auch Dateien ablegen.
Ja.
Es gibt auch Widgets für Systeminformationen. Da war auch mal was Witziges. Und zwar habe ich so ein ja, System-Info-Widget auf meinen Desktop gelegt, hat auch funktioniert. Bin dann auf die, also habe auf den Konfigurationsbutton geklickt. und was kam? Quasi der Task Manager, der alle laufenden Programme anzeigt.
Ach so.
Das Problem ist nur, es war ja kein angepasstes Programm und es war quasi immer im Vordergrund. Und ich konnte auch nicht die Taskleiste, also die Taskleiste habe ich ja zwar noch gesehen, wenn ich nach unten wische, ist es aber hinter dem Task Manager.
Ja, das ist
blöd. Das heißt, ich muss eine Tastatur anschließen und dann mit der Tastatur das Programm beenden.
Das ist natürlich blöd.
Den Task Manager.
Also das haben sie noch nicht
quasi eine Falle.
Das haben sie noch
nicht. Ja, es ist, wie gesagt, es funktioniert, aber es ist halt noch eine, ja.
Beta, das ist halt Version 1.0 im Grunde genommen. Also da ist halt noch viel zu verbessern, so wie ich das jetzt höre. Ja, ansonsten gibt es noch irgendwas Interessantes, was dir aufgefallen ist? Hier, ich denke mal so, hier WLAN oder Batterieanzeige, das wird ja alles schon drin sein. Auch Lautstärkeregelung wird ja kein Problem sein. Ich glaube, gibt es ja auch VIP-Tasten, glaube ich, fürs VTAP, oder? Wird das auch alles erkannt und läuft das?
Nee, das VTAP hat ja eigentlich gar keine Tasten.
Ach so.
Aber es wurde alles erkannt, alles ohne Probleme, Bluetooth, Lautstärke, WLAN, alles funktioniert. Ich kann die Helligkeit regeln. Das funktioniert alles ohne Probleme. Was es bei dem Active One noch gibt, ist auf der linken Seite gibt es nämlich noch so eine Leiste. Mhm. Allerdings weiß ich nicht, wofür die genau ist und wie ich sie benutzen kann. Die ist einfach leer bei mir und da steht Recommendations. Aber ich habe keine Ahnung, wie ich da Sachen rein tue. Ich habe alles Mögliche versucht. Ich habe mal ein YouTube-Video gesehen, wo die Programme und ich glaube auch Dateien abgelegt haben, aber ich weiß nicht mehr, wie die das gemacht haben und ich habe es auch nicht geschafft.
Ja, du hast ja gerade von den Bewertungen geredet. Vielleicht werden dort dann die höher bewerteten Programme abgelegt. Oder, was ich auch gehört habe...
Nee, man soll das selber irgendwie machen können.
Ach so.
Das habe ich noch in Erinnerung von dem YouTube-Video, was ich mal vor längerer Zeit gesehen habe.
Also das bleibt so ein bisschen im Ungewissen und das hat also bisher noch keine Funktion bei dir gefunden, ja. Ja, vielleicht ist das halt noch gar nicht fertiggestellt. Das kann natürlich auch sein.
Das kann natürlich auch sein. Vielleicht noch eine andere kleine Anmerkung, die mir aufgefallen ist. Und zwar, ich habe das WeTap jetzt meistens so mit zwei Händen festgehalten. Also quasi alles mehr oder weniger versucht, mit den Daumen zu bedienen. Mhm. Ich fange mal rechts an. Da ist ja diese Aktivitäten, die man rauswipen kann. Das funktioniert ganz gut. Mhm. Auf der linken Seite sind die Recommendations. Ja. Wobei, da habe ich große Probleme, das mit dem Daumen rauszuschieben, weil man braucht also entweder einen sehr, sehr langen Daumen oder man muss es mit dem Zeigefinger machen, weil es slidet dann einfach wieder zurück. So. Das gleiche gilt auch für das Programmmenü. Also wenn ich die Taskleiste nach unten schiebe. Mit dem Daumen ist es auch nicht immer ganz einfach, weil man von ganz oben nach ganz unten scrollen muss, sonst geht es wieder nach oben. Also es schließt sich sonst wieder.
Bleibt also nicht für offen. Die Leute, die relativ viel mit dem Daumen arbeiten und die relativ schnell arbeiten wollen, für die ist es also wahrscheinlich dann nicht so sehr geeignet.
Ja, die Wege müssen ein bisschen verkürzt werden.
Eine Sache, die wir noch nicht angesprochen haben, wenn es so um Browser geht oder E-Mail-Client geht, da ist ja auch eine virtuelle Tastatur dabei, nehme ich an. Wie funktioniert denn die und wie ist die denn zu gebrauchen?
Ja, ist eigentlich so eine etwas minimalistischere Tastatur, die aber eigentlich ihren Zweck erfüllt und sich auch relativ gut bedienen lässt. Also da kann ich jetzt weder was Positives noch was Negatives drüber sagen. Also man hat ein Knopf, wo man dann auf die ganzen Ziffern und Sonderzeichen umschalten kann. Ansonsten eine ganz normale Tastatur, wie man sie jetzt auch von anderen Tablet-Oberflächen kennt. Sieht vielleicht optisch nicht ganz so gut aus. Also mir persönlich gefällt sie von der Optik nicht ganz so sehr, weil die Buttons so einen 3D-Effekt haben und die Schrift ist zwar groß, vielleicht für ältere Leute ganz gut. Ich fand es ein bisschen zu groß und das hat irgendwie nicht, das passt gerade so in den Button rein.
Ach so.
So vom Optischen her vielleicht nicht das Allerbeste, aber es lässt sich halt bedienen.
Jo. Ja gut, ansonsten hast du irgendwie Zusatzfunktionen gefunden bei der Tastatur? Ich habe ja Zumindest bei dem Touchpad beim HP, da gab es ja eine geile Funktion, dann konntest du ja, je nachdem, was für oder wie du tippst, konntest du die Größe der Tastatur einstellen. Hast du da irgendwie was gemerkt, dass man da was einstellen kann, oder?
Nee, das kann man nicht. Das Einzige, was man machen kann, ist die Tastatur von unten quasi nach oben zu verlagern. Also gibt es einen Knopf, also gibt es nur zwei Knöpfe, einmal den Knopf für Schließen und einmal den Knopf, um die Tastatur quasi oben anzudocken,
Ach so,
falls man
ja, das
unten
ist
irgendwas
natürlich.
hat und nicht verdecken möchte.
Ja, okay. Ja. Ansonsten so Sonderzeichen oder sowas kann man da sicherlich auch mit der Tastatur machen oder so
Kann
umschalten,
man
dass
auch
man.
machen. Also so alle, ich sag mal, alle gängigen Sonderzeichen sind da drin. Wenn man jetzt
Okay.
so irgendwas ganz Spezielles haben möchte, geht natürlich nicht damit.
Ja, wahrscheinlich programmieren wird man mit dieser Tastatur nicht können. Aber da hat ja das
Nee.
VTIP, da hat ja das VTIP auch USB-Anschlüsse, ne? Da kann man eine Maus
Ja,
und eine
klar.
Tastatur anschließen, ne?
Ja. Würde
Ja,
ich dann
dann,
auch empfehlen.
wenn dir da nichts mehr zu einfällt zu dem VTIP, glaube ich, sind wir mit dem Thema durch, oder? Zu dem
Ja.
Plasma Active One
Also ich
Gedönse.
denke mal, dazu wurde alles gesagt. Es ist halt wie gesagt Version 1 und nicht alles funktioniert noch perfekt, aber es ist wie gesagt benutzbar. Man könnte es schon fast produktiv einsetzen.
Also quasi gutes Potenzial in dem
Ein
Produkt auf
Potenzial
jeden
ist auf
Fall.
jeden Fall da, ja.
Ja, schön. Gut, ich glaube, wir machen direkt weiter mit einem anderen Thema. Und zwar, vielleicht hast du da auch Bock, was mitzureden, weil es kam ja jetzt vor kurzem raus, die News, dass Skype-Kit vorgestellt wurde. Und das hat mich so ein bisschen überrascht. Ich glaube, dich auch so ein bisschen, weil ja Microsoft vor kurzem dann auch jetzt komplett Skype übernommen hat. Und
Ja.
jetzt gibt es halt mit Skype-Kit so eine API im Grunde genommen, die halt eben für Windows und Mac und Linux bereitgestellt wird, um halt dann, ohne dass man die Skype-Client-Software selber starten muss oder installiert haben muss, dann Software einfach programmieren kann, die halt eben auf eben diese Skype-API und auf Skype zugreifen kann. Und ja, hochinteressant, oder nicht?
Ja, und zwar muss ich gestehen, ich benutze es jetzt sogar schon.
Nice. Das heißt, da gibt es extra schon eine Software, die das eingebaut hat.
Ja, und zwar Trillion. Ich glaube, das ist, die waren die ersten oder eine der ersten, die das überhaupt gemacht haben. Also relativ schnell waren die dabei. Ist jetzt eine Beta, die ich mir installiert habe. Und ja, wir haben es ja schon getestet. Ich habe dich ja über Skype durch Trillion angerufen.
Ja.
Und es hat wunderbar funktioniert.
Nice. Ja, also Trillium muss man vielleicht nochmal erwähnen, das ist halt so ein, ist das eigentlich Open Source? Das ist auf jeden Fall ein Multi-Messenger,
Nee.
also sowas wie Pidgin
Ja,
oder.
Trillion, ja, man kann sagen, Trillion ist quasi sowas wie Pidgin, ist aber nicht Open Source, gibt es für den Mac, für Windows, für Android, für iPhone, für, ich glaube, BlackBerry und noch irgendwas. Ist aber nicht Open Source, aber es ist mittlerweile kostenlos geworden, allerdings quasi gesponsert durch Werbung.
Ach so.
Oder man zahlt jeden Monat einen Euro und hat dadurch keine Werbung.
Ja, dann bin ich mal gespannt, ob dann jetzt eventuell Trillion sich vielleicht doch noch mal umentscheidet, eine Linux-Version zu machen. Jetzt
Das
haben
wäre
sie ja keine
super.
Ausrede mehr. Jetzt kann ja auch Skype unterstützt werden. Ja, ansonsten freue ich mich ja, dass Skype jetzt tatsächlich oder dass Microsoft den Schritt gewagt hat, jetzt Skype dann doch noch offener zu machen. Und das richtig Interessante, was ich gelesen habe, es soll eine sogenannte Skype App Directory geben. Und da sollen jetzt quasi sowas wie ein App Store, da sollen jetzt Apps reingelangen, die irgendwie die Skype API auf die eine oder andere Weise irgendwie nutzen. Und das Lustige dabei ist, ich habe mir gerade heute früh noch angeschaut, da gab es eine neue TechSnap-Episode, so ein anderer Podcast aus Amerika. Und dort haben sie von geredet, dass irgendwann irgendwie die Leute, die File-Sharing betreiben, dann über Skype irgendwie ermittelt werden können, wer das jetzt überhaupt ist. Und da fiel mir natürlich ein, die allererste App, weil Skype ja ein Peer-to-Peer-Protokoll ist, wäre wahrscheinlich so ein File-Sharing-Gedönse oder Dienst, der es dann einem ermöglicht, ganz einfach so File-Sharing über das Skype-Protokoll zu machen, ne?
Ja,
Das
das wäre
wäre
natürlich.
durchaus möglich. Naja, aber so, also so richtig verstehe ich nicht, warum die jetzt so ein eigenen App-Katalog machen müssen für Skype-Programme oder für die Programme, die halt auf die Skype-Engine zugreifen. Ich habe so auch so ein bisschen den Verdacht, die wollen das so machen halt wie Apple, also dass sie dann auch sehr stark kontrollieren wollen, was für Apps jetzt tatsächlich die Skype-API nutzen dürfen. Und dass halt nur die Apps, die halt in diesem App-Directory drin sind, dann wahrscheinlich mit Signaturen oder so, dann vielleicht jetzt nicht ganz zu Anfang, aber dann später sicherlich dann eben nur diese Skype-API nutzen können. Den Verdacht habe ich da. Das wäre natürlich dann nicht so schön, weil die meisten Sachen entstehen ja, oder die meisten interessanten Sachen entstehen ja dadurch, dass halt keiner davor sitzt und sagt, nee, das darf man nicht machen.
Ja, wäre natürlich eine Möglichkeit, aber ist natürlich dann schön, wenn man alles zentral hat und sich quasi seinen eigenen Client aussuchen kann, der einem persönlich gefällt. Ja, das stimmt. Und der auch auf seinem System läuft.
Wenn man sich natürlich auch
Linux anschaut, ja.
Ja, dann bin ich mal gespannt, wann es dann den ersten Client gibt, auch für Linux, damit ich das mal ausprobieren kann, der halt eben diese neue Skype-API nutzt. Dann gab es halt noch was anderes Lustiges. Ich weiß nicht, ob du es gehört hast, weil es gab ja vor kurzem die Battlefield 3 Ankündigung oder das neue Spiel Battlefield 3 wurde rausgebracht und da kam jetzt raus, dass Electronic Arts quasi Schnüffelsoftware, also die haben sich wahrscheinlich von Deutschland hier mit dem Staatstrojaner sich da ein Beispiel dran genommen und haben jetzt tatsächlich Schnüffelsoftware, die sie mitliefern bei ihrem Battlefield 3 Spiel. Und das ist ja richtig Hammer, weil das ist ja nicht so, ich kenn's ja von Steam, da gab's halt so eine Umfrage, da musstest du halt anklicken, ja, ich möchte meine Hardware mit der Steam-Community teilen oder sowas. Dann wurde eben ein Profil über meine Hardware erstellt, das wurde dann bei Steam oder bei Valve dann hochgeladen und die konnten dann rausfinden, wie die Hardware aussieht bei den Gamern. Das hatte noch Sinn, aber hier ist es ja so, dass das Ganze halt ungefragt läuft. Das heißt, wenn du Battlefield 3 installierst, und ich glaube, wenn man so Spiele installiert, ich weiß nicht, wie du das machst.
Nein, es geht darum, dass du Origin installierst. Du musst nur Origin installieren.
Nur Origin?
Das ist schon der Fehler.
Ach so, weil ich habe gedacht, muss man...
Nee, du installierst Origin und hast sozusagen den Trojaner schon installiert. Weil du musst ja, wenn du Origin installierst, stimmst du auch schon den AGBs zu.
Ja genau, du stimmst ja den AGBs zu. Ich meine ja, wollte ja gerade drauf hinaus, eigentlich liest sich doch gar keiner die AGBs durch, weil man dann so einen Scrolltext und dann steht unten ja akzeptieren und dann klickst du meistens in dieses Feld akzeptieren, klickst auf weiter und fertig. Und das Krasse ist ja, ich kann es ja mal hier vorlesen oder zitieren, was die halt alles machen. Informationen über den Computer, Hardware, Medien und Software sammeln sie, sowie die Nutzung der Anwendung. Wobei Nutzung der Anwendung jetzt sicherlich nicht nur auf die Origin-Software, sondern sicherlich auch auf die Spiele und vielleicht auch andere Anwendungen irgendwie sich bezieht. Und dann Lizenzrechte prüfen und die Anwendung aktualisieren. Das heißt, die aktualisieren auch die Anwendung, also Origin selbst, das ist ja quasi sowas wie der Staatstrojaner. Der hat ja auch so ein Aktualisierungsmodul, wo du den Staatstrojaner aktualisieren kannst. Und die aktualisieren das halt ungefragt. Das heißt, wenn du das nicht weißt, weil du das hier gelesen hast, dann kommt da keine Meldung hoch, ja, es wird gerade was aktualisiert, sondern das wird einfach ungefragt im Hintergrund gemacht. Und das ist, finde ich, doch schon eine Schweinerei. Vor allen Dingen, du kannst das ja auch gar nicht abstellen, oder?
Also ich habe jetzt Origin noch nicht getestet oder so. Ich habe aber Erfahrung mit Skype, mit Steam. Und da ist das so, dass eigentlich Steam auch automatisch aktualisiert wird. Man sieht es aber. Und man könnte es auch abbrechen.
Ja,
man sieht es aber.
Und man kann es auch abbrechen, ja eben.
Aber wenn du es abbrichst, dann kannst du es, glaube ich, ich weiß gar nicht, kann man es danach starten?
Ja, also ich hab letztens einen Half-Life 2 gespielt und dann kam irgendein Update rein für Half-Life 2 und da konnte ich dann trotzdem weiterspielen. Also es hat keine Probleme gemacht. Naja, auf jeden Fall, das ist natürlich krass. Und noch krasser ist dann natürlich auch, wie es dann weitergeht. EA erlaubt sich und seinen Partnern und das Sammeln von und Nutzen, Speichern, Übertragen von technischen und verwandten Informationen der überwachten Computer. Das ist richtig krass. Und dann haben sie sogar, konkret ist damit halt natürlich gemeint, so IP-Adresse, Nutzungsdaten, die Softwareausstattung, also die Software, die du installiert hast eventuell, Dann die Softwarenutzung selber, das ist das, was ich gerade eben angesprochen habe. Also wie oft klickst du Word an oder sowas?
Ja.
Oder LibreOffice oder wenn wir jetzt fair bleiben wollen. und natürlich die vorhandene Hardware, die du halt hast.
Und also im Grunde alles.
Ja, im Grunde noch alles, was du am PC irgendwie hast. Jetzt ist es ja ein Wunder, dass sie nicht so eigene Dateien aus deinem Computer irgendwie rüber kopieren oder sowas, so Bilder oder irgendwas. Naja, auf jeden Fall, die können das dann auch, oder die EA erlaubt es sich in den Nutzerbedingungen auch vor, dass die halt eben zu Marketingzwecken diese Sachen benutzen können. Das heißt, im Grunde genommen, irgendwann poppt bei dir ein Fenster auf, blub, wollen sie nicht hier neue Grafikkarte XYZ kaufen.
Ja, oder du sowas. Kriegst irgendwelche
Oder ihre Festplatte läuft schon seit so und so vielen Tagen ununterbrochen. Sie brauchen sicherlich bald eine neue. Hier.
Wollen Sie nicht was von Western Digital?
Ja, sowas nach dem Motto. Das ist natürlich krass. Also das ist echt krass so. Da bin ich mal gespannt, ob da irgendjemand was machen, weil hier der Staat redet ja die ganze Zeit, die wollen ja immer so Netzpolitik machen, wollen immer was anpacken, aber das meiste, was sie dann machen in Sachen Netzpolitik, ist halt so Facebook anprangern oder so. Aber hier haben sie mal konkret ein Beispiel, wo sie dann Electronic Arts sagen können, ja, puff, Origin darf nicht in Deutschland benutzt werden oder Battlefield 3 darf nicht mit Origin ausgeliefert werden oder sowas. Und schon ist die Chose zu. Ne?
Vielleicht ist es einfach nur ein Trick, denn der neue Trojaner wird einfach nur Origin überwachen.
Das kann natürlich auch sein. Ja, ja, oder der Staatstrojaner ist, oder der neue Staatstrojaner ist Origin. So kann man eine herrliche Überleitung zum nächsten Thema, nämlich der Uhl. Den hast du sicherlich gehört, das war der Typ, der die Büttenrede im Bundestag gehalten hat. Da habe ich ja letztens einen Podcast drüber gemacht. Und der dann gemeint hat, ja, Deutschland wird nicht von Chaoten und Piraten regiert, sondern von Sicherheitsbeamten. No. Das war ja sein Schlusswort. Und das habe ich noch in Erinnerung. Da hat er noch eine ganze Menge anderen Blödsinn erzählt, wie hier, Computer werden immer raffinierter und intelligenter, deshalb müssen wir diese Verbrecher irgendwie wegsperren. Also so sinnfreie Sätze, alles vom Uhl. Da kann man sich die letzte Techview-Podcast-Folge anhören. Da habe ich so Originalzitate quasi so von dem, das Best-of von ihm quasi genommen und aufgezeichnet. Das Interessante ist, der Typ, der schlägt jetzt tatsächlich vor, weil ja quasi entschieden worden ist, jetzt so, nachdem halt eben diese Bundestagsreden da gemacht worden sind wegen dem Staatstrojaner. Und nachdem ja auch rausgekommen ist, das ist ja auch das Krasse, dass der Quellcode dieses Staatstrojaners noch nicht mal überprüfbar für die Regierung war, weil der immer noch beim Hersteller irgendwie rumliegt. Und die Regierung tatsächlich behauptet hat, dass wenn sie halt eben die Funktionstüchtigkeit dieses Staatstrojaners überprüfen, dann auch gleichzeitig eine Garantieaussage darüber treffen können, welche Funktionen der Trojaner nicht hat. Was natürlich kompletter Blödsinn ist, weil man nur das weiß ja natürlich jeder Informatiker im ersten Semester, dass man, indem man Software testet, nur die Funktionen rausfinden kann, die Software tatsächlich auch leistet. Aber man kann nicht die Nicht-Funktionalität von Sachen feststellen. Ja. Das ist halt nicht möglich. Aber naja, auf jeden Fall, dieser Uhl, der hat jetzt tatsächlich der vorgeschlagen, dass die Firma Digitask, die ja diesen Staatstrojaner so stümperhaft zusammenprogrammiert hat, tatsächlich jetzt von der Bundesregierung übernommen werden soll, um halt die zukünftigen Staatstrojaner zu machen, wo ich mir dann denke, what the fuck? Das kann es doch nicht geben. Und noch geiler ist ja dann, dass vor allen Dingen jetzt ja auch der CCC wieder eine neuere Version des Staatstrojaners bekommen hat. Und da gab es ja auch intern geleakte Dokumente von der Anhörung im Bundestag, nicht im Bundestag, sondern im Ausschuss, wo ja dann auch der Zierke, also der BKA-Chef quasi angehört wurde. Und der meinte, ja, wir haben eine viel, viel bessere Version als die, die der CCC da aufgedeckt hat, die wir bundesweit verwenden, also das BKA verwendet. Mhm. Und die ist ja jetzt quasi auch dem CCC zugespielt worden. Und der CCC meint so, ja, die haben da was verbessert, die machen jetzt Verschlüsselung richtig, das heißt in zwei Richtungen, nicht nur in eine Richtung. Allerdings benutzen immer noch den gleichen AES-Key, der fest einprogrammiert ist in der Software. Das heißt, das bringt überhaupt nichts, wenn der Key schon im Umlauf ist.
Ja.
Und jetzt, ja, und vor allen Dingen, die haben jetzt mal so scherzeshalber mal den eigenen Server quasi aufgestellt, der halt mit diesem Key ausgestattet ist und dann halt eben diesen Trojaner einfach mal fernsteuert. Das geht als ohne Probleme und dann auch die Daten dann zu dem Server rüberschickt. Also genauso stümperhaft wie vorher. Und ich glaube, die gleiche Codebasis, so 80-89% identisch mit dem alten Staatstrojaner. Also im Grunde genommen nichts Neues. Kann man einfach nur mit dem Kopf schütteln, oder?
Ja. Ich meine, wieso beauftragen nicht einfach den CCC, das zu programmieren? Weil die Leute sind ja wohl fähiger als so irgendwelche Leute bei Digitask oder wie auch immer diese Firma heißt.
Ja, ich glaube aber nicht, dass der CCC freiwillig sich an der Programmierung beteiligen würde. Das ist,
ich meine, eine im gesetzlichen Rahmen wäre dann doch, denke ich mal, realistisch.
Ja, ich glaube, der CCC allgemein würde keinen Staatstrojaner programmieren wollen. Also da bin ich mir relativ sicher. Also das, was ich von denen höre, die machen das nicht. Und ja, das Krasse ist ja, dass die Regierung ja scheinbar keine seriösen Firmen finden kann. Der Inhaber von Digitask hat ja auch so dubiose Vergangenheiten, was jetzt so die Geschäfte angeht mit Geheimdiensten und mit anderen Sachen. Also das ist ja auch krass, dass die das nicht überprüfen, dass eben Digitask selber als Firma, so wie der Firmenchef, dann auch so eine dubiose Vergangenheit hat. Naja, auf jeden Fall recht kurios, diese ganze Sache. Und ich glaube, wir sind ja auch schon durch mit der Sendung. Wir haben jetzt 40 Minuten, glaube ich, aufgezeichnet. Das war's, die allererste TechView-Podcast-Folge zu zweit, quasi mit einem Interviewgast. Und ja, das war's für diese Folge und bis zur nächsten Folge. Ja, ein kleines Outtake noch. lustig, weil wir wollten eigentlich ein eigenes Outtake auch noch produzieren mit anderen Themen, die uns dann noch so in den Sinn kommen. Aber irgendwie ist gerade pünktlich, nachdem ich die erste Aufnahme quasi beendet habe, das ganze komplette Programm, was wir benutzt haben, abgestürzt. Also mein Programm in dem Fall. Wir haben auch, und das ist vielleicht auch interessant zu wissen, nicht mit Skype aufgenommen, wie man es vielleicht vermutet, sondern wir haben über Jabber aufgenommen, also die Jabber-Audio-Komponente. Und ganz im Speziellen habe ich da ein Programm benutzt, das nennt sich Jitsi. Und das ist halt ein Jabber-Client, der halt auch Audio und Video kann. Und ich finde, die Qualität ist gar nicht mal so schlecht von dem Client. Ist halt wieder der typische Speaks-Codec. Und würde ich mal empfehlen, euch mal anzuschauen. Und ansonsten würde ich noch mal mit diesem Outtake enden, indem ich euch bitte, Feedback zu geben. Natürlich ist die allererste Folge, wo ich dann auch einen Interview-Gast mit dabei hatte, was natürlich dann das Ganze ein bisschen aufgelockerter hat und das Ganze halt dann natürlich noch in einen Talk ein bisschen was ausgeartet ist. Aber ich hoffe und ich fand es auch wichtig, dass halt eben Plasma Active One, dass ich das nicht mal austeste oder ausprobiere, sondern dass ich auch mal vielleicht einen Erfahrungsbericht von jemand anderem dann reinhole und da habe ich halt eben meinen Kollegen rausgesucht, der halt jetzt eben einen Retab sich besorgt hat, auch weil wir ja auch beide zusammenarbeiten an einem Projekt für das Informatikstudium und es hat halt auch mit Touchscreen-Oberflächen und mit deren Bedienung zu tun. Und dann habe ich mir gedacht, das ist ein passendes Thema gerade, wo ja auch Plasma Active One erschienen ist. Jo, das war's für diesen Outtake und ja, bis zum nächsten Mal.
Das war eine Sendung von Radio Tux, herausgegeben im Jahr 2011 unter Creative Commons by Non-Commercial Sharealike.de. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos auf radiotux.de. Unterstützt von Tarent.
Fairtrade Software.